Willkommen zur Lehrveranstaltung Logische Programmierung. Bei der Programmierung unterscheidet man die Paradigmen der imperativen Programmierung und der deklarativen Programmierung. Bei der imperativen Programmierung wird dem Computer vorgeschrieben, was er zu tun hat. Bei der einfachen imperativen Programmierung werden die einzelnen Schritte vorgeschrieben. Bei der prozeduralen Programmierung werden ganze Folgen von Schritten zusammengefasst und die können auch noch von Parametern abhängen. Bei der objektorientierten Programmierung werden Objekte definiert, deren Interaktion mit dem Rest des Programms nur über bestimmte wohldefinierte Schnittstellen erfolgt. All diese drei Paradigmen der Programmierung gehören zur imperativen Programmierung. Die Idee bei der deklarativen Programmierung ist, dass dem Computer nicht vorgeschrieben wird, was er zu tun hat, sondern dass man den zur Lösung eines Problems relevanten Teil der Welt beschreibt. Man kann da auch sagen, die deskriptive Programmierung. Die teilt sich wieder unter in zwei Bereiche, in die logische Programmierung und in die funktionale Programmierung. Bei der logischen Programmierung beschreibt man die Welt durch Prädikate. Man kann auch sagen, Relationen oder Beziehungen. Der Begriff Prädikat kommt aus der Logik, der Begriff Relation aus der Mengenlehre. Die bezeichnen aber hier dasselbe. Bei der funktionalen Programmierung wird die Welt beschrieben durch Funktionen im mathematischen Sinne. Seite 3, Unterschiede zwischen imperativer Programmierung und deklarativer oder deskriptiver Programmierung. Bei der imperativen Programmierung wird durch den Aufruf eines Befehls oder einer Prozedur der Zustand der Maschine verändert. Man nennt es einen Seiteneffekt. Es gibt einen Seiteneffekt. Und das drückt sich darin aus, dass das Ergebnis eines Aufrufs vom momentanen Zustand des Computers abhängt. Ein Beispiel in Sprachen wie zum Beispiel C, wenn man da zweimal den Aufruf tätigt, x ist gleich x plus 1, das heißt, der Inhalt der Variablen x wird um 1 erhöht, dann ist es beim zweiten Mal kommt nicht das gleiche raus wie beim ersten Mal. Wenn zum Beispiel x vorher den Inhalt 3 gehabt hat, dann wird es nach dem ersten Aufruf von x ist gleich x plus 1, hat x den Inhalt 4 und nach dem zweiten Aufruf den Inhalt 5. Anders ist das bei der deskriptiven Programmierung, also bei der logischen Programmierung und auch bei der funktionalen Programmierung. Wenn man da zweimal denselben Aufruf tätigt, dann kommt beide Male dasselbe Ergebnis heraus. Auf Seite 4 habe ich das noch einmal zusammengefasst. Und die Konsequenz daraus, dass das Resultat eines Aufrufs nicht vom Zustand der Maschine abhängt, ist, dass das Programm leichter zu verstehen ist und die Korrektheit leichter zu zeigen ist. Auf Seite 5 habe ich ein paar logische Programmiersprachen aufgelistet. Die älteste logische Programmiersprache und die bis heute noch am weitesten verbreitete und auch einfachste logische Programmiersprache ist Prolog. Und es gibt aber eine ganze Reihe von Erweiterungen und auch Multiparadigmensprachen, das heißt Sprachen, die also nicht nur auf dem Paradigma der logischen Programmierung aufgebaut sind, sondern zum Beispiel auch zusätzlich der funktionalen Programmierung oder der objektorientierten Programmierung. Zum Beispiel Mercury ist eine im Gegensatz zu Prolog stark typisierte Sprache, die sowohl auf logischer Programmierung als auch auf funktionaler Programmierung aufgebaut ist. Ja, weitere Sprachen sind Gödel, OS, dann gibt es zum Beispiel viele Prologs beinhalten auch Constraint Logic Programming, Concurrent Logic Programming und dann Higher Order Logic Programming, also Logik höherer Stufe. Seite 6 zur Geschichte von Prolog und der logischen Programmierung. Die logische Programmierung basiert auf der mathematischen Logik. Und die Geschichte wiederum der mathematischen Logik fängt an so um die Zeit von Aristoteles, also Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus in Griechenland, hat eine der ersten bekannten Formalisierungen der Logik vorgenommen. Bedeutend für die weitere Entwicklung war dann Gottfried Wilhelm Leibniz im 17. Jahrhundert. Und unsere moderne Logik, die Prädikatenlogik, die auch der Programmiersprache Prolog zugrunde liegt, verdanken wir Gottlob Frege, der im Jahre 1879 die Begriffsschrift eingeführt hat. Die Begriffsschrift ist sowohl eine Sprache der Logik, in der man logische und mathematische Aussagen formulieren kann, als auch in der gleichen Arbeit hat Frege auch noch einen Beweiskalkül für diese also Aussagen, die in der Begriffsschrift formuliert sind, aufgestellt, mit dem sich Aussagen als wahr nachweisen lassen, durch eben einen Beweis. Die von Frege aufgestellte Begriffsschrift ist ein sehr starkes System, sehr mächtiges System der Logik, und zwar leider zu mächtig, in dem Sinne, dass das zu Widersprüchen führt. Das hat Bertrand Russell im Jahre 1902 entdeckt. Später hat dann derselbe Bertrand Russell zusammen mit Whitehead gezeigt, wie man die Begriffsschrift reparieren kann, sodass diese Widersprüche nicht auftreten. Sie haben dazu ein großes Werk Principia Mathematica geschaffen, in dem sie praktisch die gesamte damalige Mathematik formulieren konnten und formalisieren konnten. David Hilbert hat sich intensiv mit Kalkülen befasst, die also der Begriffsschrift ähneln, hat sehr viele solche Kalküle auch aufgestellt, Kalküle, die man heute Hilbert-Kalküle nennt. Und er hat wichtige Beiträge zur Erforschung dieser Art von Kalkülen geleistet. Leider ist es von diesen Kalkülen oft nicht so einfach zu beweisen, dass sie widerspruchsfrei sind. Das hängt damit zusammen, dass sie eine sogenannte Schnittregel enthalten, die einen solchen Beweis schwierig macht. Gerhard Gentzen hat dann eine ähnliche Art von Kalkülen, Sequenzenkalkül aufgestellt, die auch so eine Schnittregel enthält, von dem man leicht zeigen kann, oder er leicht zeigen konnte, dass der äquivalent ist zu einem Hilbert-Kalkül. Und er konnte dann zeigen, dass man die Schnittregel in diesem Kalkül nicht braucht, dass man also einen Beweis, der die Schnittregel verwendet, transformieren kann in einen Beweis ohne die Schnittregel. Damit konnte er von verschiedenen Hilbert-Kalkülen beweisen, dass sie widerspruchsfrei sind. Kurt Gödel hat im Jahr 1930 gezeigt, dass diese Kalküle auch vollständig sind für die reine Prädikatenlogik erster Stufe. Das heißt, dass man darin alle allgemeingültigen Aussagen, Formeln beweisen kann. Leider gilt diese Vollständigkeit nicht, sobald man eine mathematische Theorie dazu nimmt, zum Beispiel die Zahlentheorie, also die Theorie der natürlichen Zahlen. Ebenso gilt sie nicht, wenn also in der Logik zweiter Stufe oder höherer Stufe. Das hat ebenfalls Gödel bewiesen, also ein Unvollständigkeitssatz. Weiters ist schon die Logik erster Stufe unentscheidbar. Das heißt, wenn man eine Formel gegeben hat, gibt es kein allgemeines Verfahren, mit dem man feststellen kann, ob diese Formel allgemeingültig ist oder nicht. Wenn sie allgemeingültig ist, dann kann man das beweisen, aber wenn sie nicht allgemeingültig ist, wird man das vielleicht nie wissen, dass sie nicht allgemeingültig ist. Seite 7. Jetzt zur Geschichte von Prolog. Also zunächst einmal, Prolog basiert auf einem Kalkül des automatischen Beweisens, dem Resolutionskalkül, der im Jahr 1965 von Robinson aufgestellt wurde. Zum automatischen Beweisen mit dem Computer sind Hilbert-Kalküle relativ ungeeignet, weil sie zu viele Freiheiten lassen. Es ist ja so, dass man in der Regel bei jedem Beweisschritt unendlich viele Möglichkeiten zur Auswahl hat, wie man weitermachen kann, also was dieser Beweisschritt sein soll. Und oft führt nur eine einzige mögliche Auswahl wirklich zu einem Ziel, also zu einem tatsächlichen Beweis. Man müsste praktisch in jedem Schritt raten und da hat ein Computer keine Chance. Dafür eignen sich aber Gentzens Sequenzenkalküle. Und zwar, indem man die Regeln des Kalküls rückwärts anwendet. Das heißt, man schaut sich an, was man beweisen will und dann, welche Regeln man anwenden kann, um das zu beweisen. Und geht so rückwärts von dem, was man beweisen will, zurück, bis man zu Aussagen kommt, die trivialerweise erfüllt sind, sogenannte Axiome. Dabei macht aber wiederum die Schnittregel Probleme. Die Schnittregel hat nämlich die Eigenschaft, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie man sie rückwärts anwenden kann. In jedem Fall unendlich viele Möglichkeiten. Ja, aber da kommt einem zugute, dass man das Gentzen bewiesen hat, dass man die Schnittregel gar nicht braucht, dass man die aus einem Beweis eliminieren kann. Heute werden solche Sequenzenkalküle ohne Schnittregel tatsächlich auch zum automatischen Beweisen verwendet. Tatsächlich kann man Prolog sowohl von seinem historischen Ursprung in Robinsons Resolutionskalkül her verstehen, als auch als Rückwärtsanwendung von Regeln eines Sequenzenkalküls. Wie schon gesagt, Prolog basiert auf Robinsons Resolutionskalkül und Prolog bedeutet Programmation en logique, also Programmieren in Logik, und wurde Anfang der 70er Jahre insbesondere von Kolmerauer entwickelt. Ein wichtiger Schritt zur Implementierung von Prolog-Systemen war Warrens Abstract Machine 1983, Seite 8. Ja, Prolog hat eine ganze Reihe von Einsatzgebieten, die künstliche Intelligenz, automatisches logisches Schließen, Expertensysteme oder auch regelbasierte Systeme genannt, Datenbanken, automatische Programmsynthese, Programmverifikation, Problemlösungs- und Planungssysteme, Roboter, Entwurfssysteme, Sprachverarbeitung, Sprachverstehen, Übersetzen, Rapid Prototyping, symbolisches Rechnen und Computeralgebra, Computerspiele, Webanwendungen und mehr. Seite 9. Was ist logische Programmierung? Die Dinge, die in einem logischen Programm beschrieben werden, sind Objekte, auch Individuen oder Gegenstände, nicht zu verwechseln mit Objekten der objektorientierten Programmierung, und Prädikate, also Prädikate sind Relationen oder Beziehungen zwischen Objekten. Und ein Programm beschreibt jetzt einen Teil der Welt in der Sprache der Logik, genauer gesagt der Prädikatenlogik erster Stufe. Dann stellt man Anfragen an das System. Anfragen sind wiederum Aussagen, die formuliert sind in der Sprache der Prädikatenlogik erster Stufe. Und die Idee ist die, dass Prolog versuchen soll, eine solche Aussage zu beweisen. Genauer gesagt, Prolog soll versuchen zu beweisen, dass diese Aussage logisch aus dem Programm folgt, also aus den Informationen, die in dem Programm niedergelegt sind. Und dazu braucht man einen automatischen Theorembeweiser. Und dafür eignet sich eben der Resolutionskalkül von Robinson. Seite 10, ein Beispiel. Wir wollen beschreiben, welche Tiere und welche Pflanzen in welchem Lebensraum leben. Hier sind unsere Objekte, die verschiedenen Arten von Lebewesen, also Steinbock, Gämse, Hai, Edelweiß, Enzian, Seetang und so weiter und die verschiedenen Lebensräume, zum Beispiel Gebirge und Meer. Die Prädikate machen nun Aussagen über Objekte oder über Beziehungen, die zwischen Objekten bestehen. Hier haben wir die Prädikate ist ein Tier, ist eine Pflanze und lebt in. Wir wollen nun ein kleines Prolog-Programm schreiben, eine logische Datenbank, in der wir niederschreiben, welche Prädikate auf welche Objekte zutreffen. Auf Seite 11 steht die Definition der Prädikate, und zwar zunächst einmal einfach als deutsche Sätze. Zum Beispiel, der Steinbock ist ein Tier oder der Steinbock lebt im Gebirge. Da haben wir diese Prädikate, ist ein Tier, lebt im, verwendet und angewendet auf Objekte, also hier zum Beispiel den Steinbock und oder dann den Steinbock und das Gebirge als zwei Objekte. Auf Seite 12 steht das Ganze noch einmal in der Syntax von Prolog, und zwar als Prolog-Programm. Also das Prolog-Programm hat hier der Dateiname von dem Prolog-Programm ist hier lebt.pl, und die Namen der Objekte sind Steinbock, Gemse und so weiter, und die Namen der Prädikate ist _ Tier und so weiter, und zwar alles kleingeschrieben bitte. Jede Zeile ist eine Prolog-Klausel. In diesem Fall eine sehr einfache Prolog-Klausel, Prolog-Fakt. Jede Prolog-Klausel muss mit einem Punkt enden. Seite 13 ist, glaube ich, selbsterklärend. Auf Seite 14 stehen drei Anfragen. Die erste Anfrage beantwortet Prolog mit Yes, also Ja, die zweite mit No, Nein. Ja, und jetzt die dritte Anfrage, da ist es so, das ist Tier von Hund, ist Hund ein Tier? Prolog hat in seiner Datenbank keine Aussage darüber, dass der Hund ein Tier ist, daher ist die Antwort von Prolog No. Genauer gesagt, wenn wir eine Anfrage an Prolog stellen, dann versucht Prolog zu beweisen, dass diese Anfrage logisch aus dem Programm folgt. Wenn dem Prolog-System der Beweis gelingt, dass die Anfrage logisch aus dem Programm folgt, dann antwortet es mit der Antwort Yes. Wenn der Beweis misslingt, wir sagen auch fehlschlägt, dann antwortet Prolog mit No. Das englische Wort für gelingen ist to succeed, das englische Wort für fehlschlagen to fail. Weil Ist-Tier von Hund nicht logisch aus dem Programm folgt, es steht ja nirgendwo im Programm drinnen, dass der Hund ein Tier ist, ist konsequenterweise die Antwort von Prolog auf die Anfrage ist, Fragezeichen minus ist Tier von Hund, ein No. Allgemein geht Prolog davon aus, dass Prädikate auf Objekte nur dann zutreffen, wenn dies also explizit im Programm steht oder logisch aus dem Programm folgt. Das nennt man die Closed World Assumption, die Annahme der abgeschlossenen Welt. Seite 15. Allerdings geben heutige Prolog-Systeme eine Fehlermeldung aus, wenn ein Prädikat in der Anfrage steht, für das keine einzige Klausel im Programm existiert. Ja, dann gibt es eine Fehlermeldung, Undefined Procedure. Auf Seite 16 steht eine Anfrage mit einer Variablen. Die Anfrage, Fragezeichen minus, ist Tier, Klammer auf, und dann großgeschrieben Tier, Klammer zu, Punkt. Also Variablen, die müssen immer groß geschrieben werden, ganz im Gegensatz zu den Namen von Objekten und von Prädikaten, die klein geschrieben werden. Prolog antwortet auf diese Anfrage zunächst einmal mit Tier ist gleich Steinbock. Das heißt, Prolog konnte beweisen, dass ist Tier von Steinbock gilt, also dass das logisch aus dem Programm folgt. Aber es gibt noch weitere Antworten, weitere Lösungen also für die Anfrage. Und zwar, wenn die Variable Tier, wie man sagt, instanziert wird, nicht zur Steinbock, sondern zur Gemse oder zu Hai. Weitere Antworten bekommt man von Prolog, indem man einen Strichpunkt eingibt. Dann kommt also die nächste Antwort, nochmal Strichpunkt, dann kommt die nächste Antwort. Schließlich gibt es dann keine Antwort mehr. Dann kommt wieder das Prompt Fragezeichen Minus von Prolog. Prolog hat uns hier sogenannte Substitutionen oder Variablen-Substitutionen, Variablen-Ersetzungen ausgegeben. Das bedeutet, wenn wir die Variable Tier ersetzen durch Steinbock, dann bekommen wir eine wahre Aussage oder eine Aussage, die logisch aus dem Programm folgt. Und genauso mit Gemse und mit Hai. Ja, und wir sagen, die Variable Tier wird zu Steinbock instanziiert durch diese Substitution, beziehungsweise durch zu Gemse instanziert oder zu Hai instanziert. Während Namen von Objekten und von Prädikaten immer für ein konkretes Objekt stehen oder ein konkretes Prädikat, das heißt also im Sinne der Mengenlehre etwa eine konkrete Relation, stehen Variablen für etwas Unbestimmtes. Das steht also zu dem Zeitpunkt, wo man die Variable verwendet, noch nicht fest, für was die steht. Die Variable kann also für etwas Beliebiges stehen. Und in der Schreibung unterscheidet sich das dadurch, dass wir eben die Namen von Objekten und Prädikate klein schreiben, während wir Variablen groß schreiben, mit großem Anfangsbuchstaben schreiben. Auf Seite 17 steht eine Anfrage mit zwei Variablen, Lebewesen und Lebensraum. Entsprechend gibt Prolog in seiner jeweiligen Antwort für beide Variablen die Instanzierung aus. Also man sagt auch Variablenbindung. Lebewesen wird instanziert bei der ersten Antwort zu Steinbock und Lebensraum zu Gebirge. Mit Strichpunkt bekommen wir die nächste Antwort. Lebewesen wird instanziert zu Gemse, Lebensraum zu Gebirge. Also jede Zeile hier entspricht dann einer Substitution, wo wir also zum Beispiel bei der ersten Antwort, die Prolog liefert, die Variable Lebewesen ersetzen durch Steinbock und die Variable Lebensraum ersetzen durch Gebirge. Und dadurch entsteht eben aus der Anfrage die Aussage, lebt in von Steinbock, Gebirge. Und das ist eben eine Aussage, die logisch aus dem Programm folgt. Ja, Seite 18, also eine Variable kann in einer Anfrage auch zweimal vorkommen und dann stehen beide Vorkommen der Variablen für dasselbe Objekt. Also hier das Beispiel, lebt in von x, x, also gibt es irgendetwas, das ein Lebewesen ist und zugleich ein Lebensraum, in dem dieses Lebewesen lebt? Die Antwort ist nein, no. Und auf Seite 19 steht eine Anfrage, die zusammengesetzt ist aus vier Zielen, Englisch Goals. Und zwar ist Pflanze von Pflanze, ist Tier von Tier, lebt in von Pflanze, Lebensraum und lebt in von Tier, Lebensraum. Ja, diese vier Ziele sind durch Kommas voneinander getrennt und dieses Komma ist zu lesen als ein Und. Also es wird gefragt nach einer Pflanze, einem Tier und einem Lebensraum derart, also dass das wirklich eine Pflanze ist, beziehungsweise ein Tier ist und dass die Pflanze in dem Lebensraum lebt und das Tier in dem Lebensraum lebt. Hier gibt es wieder mehrere Antworten mit jeweils drei Variablen, die instanziert werden zu Objekten. Also zum Beispiel bei der ersten Antwort haben wir die Substitution, dass Pflanze durch Edelweiß ersetzt wird, Tier durch Steinbock, Lebensraum durch Gebirge. Also diese drei Variablen, Pflanze, Tier und Lebensraum, werden instanziiert. Ab Seite 20 ist dann ein weiteres Beispiel, wo wir als Objekte haben Franz, Max, Christine, Anna, Hans und Prädikate männlich, weiblich und Kind von. Wir müssen uns jetzt überlegen, zwischen welchen Objekten bestehen welche Relationen. Das müssen wir dann in dem Programm festhalten. Die Beschreibung der Relationen ist auf Seite 21. Da steht von jedem Prädikat, auf welche Objekte es zutrifft. Und auf Seite 22 steht das Ganze als Prolog-Programm. Bei Prolog-Programmen ist es immer wichtig, dass man auch eine Dokumentation dazu macht, dass man, also dass derjenige, der das Programm liest, sieht, was die einzelnen Prädikate bedeuten. Also hier ist es besonders bei dem Prädikat Kind sonst nicht eindeutig. Was heißt Kind von Max, Franz? Heißt das, dass Max ein Kind von Franz ist? Oder heißt das, Max hat das Kind Franz, also umgekehrt, Franz ist Kind von Max? Daher sollte man das in dem Programm dokumentieren, als Kommentar. Zum Schreiben von Kommentaren in Prolog kann man das Prozentzeichen verwenden. Der gesamte Text von einem Prozentzeichen ab bis zum Ende der betreffenden Zeile ist ein Kommentar, wird also von dem Prolog-Compiler einfach übersprungen. Seite 23, eine andere Möglichkeit, Kommentare zu schreiben, ist, dass man einen Kommentar beginnt mit slash Stern und endet mit Stern slash. Ja, und jetzt können wir wieder Anfragen stellen, zum Beispiel, ist Christine Kind von Franz? Ist zum Beispiel Kind von Christine, Franz? Oder für welche G, X und K ist K Kind von X? X Kind von G und G männlich? Also G ist dann natürlich der Großvater oder ein Großvater von K. Also Kind von KX, Kind von XG, männlich G. Hier ist wieder das Komma zwischen den Zielen, bedeutet wieder ein und. Also K ist gleich Hans, X ist gleich Christine, G ist gleich Franz, wäre zum Beispiel dafür eine Antwort. Seite 25. Ja, ein Prolog-Programm besteht im Wesentlichen aus Fakten und Regeln. Fakten, die sind einfach Ziele, also jeweils ein Ziel, das wir hinschreiben, mit einem Punkt dahinter. Also zum Beispiel Kind von Max, Franz, Punkt. Und in einem solchen Fakt können auch Variablen vorkommen. Zum Beispiel gleich von x, x, Punkt. Und dann bedeutet das so viel, dass für alle Werte dieser Variablen die Aussage wahr ist. Also in diesem Fall hier, alles ist gleich sich selbst. Ja, und dann Seite 26, Regeln. In einer Regel wird auch ausgesagt, dass irgendein Ziel gilt. Zum Beispiel G ist Großvater von K. Aber nicht ohne Bedingungen. Es ist nicht alles, jeder von jedem ein Großvater, sondern es wird gesagt, wann gilt das? Das gilt dann, wenn K Kind von X ist, X Kind von G ist und G männlich ist. Und das steht hier einmal in deutscher Sprache und dann in der Syntax von Prolog, also als Klausel in einem Prolog-Programm. Und hier ist also Großvater von GK, Doppelpunkt Minus, das Doppelpunkt Minus ist zu lesen als wenn und das Komma zwischen Kind von KX und Kind von XG und zwischen Kind von XG und männlich von G ist jeweils zu lesen als ein und, so wie wir es schon gehabt haben. Auf Seite 27 ist ein Prädikat Person definiert durch zwei Regeln. Die erste Regel sagt, ein P ist eine Person, dann, wenn wir in unserer Logikdatenbank irgendwie festgelegt haben oder beweisbar ist, dass P männlich ist. Und genau dann, genauso dann die zweite Klausel, die besagt, dass P eine Person ist, wenn P weiblich ist. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn wir in unserer Datenbank nur von Objekten, die tatsächlich Personen sind, also festgelegt haben, dass sie männlich sind oder weiblich sind. Und wenn wir von jeder Person auch tatsächlich das Geschlecht in unserer Datenbank irgendwie festgelegt haben. Ja, und auf Seite 28 ist ein Beispiel für Rekursion. Da ist das Prädikat Nachkomme definiert. Was ist ein Nachkomme? N ist Nachkomme von X, wenn N ein Kind von X ist und N ist auch Nachkomme von X, wenn K ein Kind von X ist und N Nachkomme von K ist. Das heißt also, die Kinder sind Nachkommen von einer Person, die Enkelkinder, die Urenkelkinder, die Ururenkelkinder und so weiter. Ja? Und das kann man durch solche Regeln ausdrücken. Die eine Regel, die sagt, dass eben bestimmte, also N ist Nachkomme von X, wenn es ein Kind von X ist. Das kann man einfach in der Datenbank nachschauen, wer ist Kind von wem. Und Prolog kann das eben nachschauen. In der zweiten Klausel steht, wann noch eine Person N Nachkomme einer Person X ist. Nämlich, wenn K Kind von X ist und N Nachkomme von K ist. Das heißt also, diese Definition bezieht sich, also die Definition von Nachkomme bezieht sich wiederum auf das Prädikat Nachkomme selbst. Man nennt das eine Rekursion. Wenn ein Prädikat unter Bezugnahme auf sich selbst definiert wird. Wenn jetzt Prolog versucht, eine Anfrage zu beantworten, in der das Prädikat Nachkomme vorkommt, dann wird Prolog zunächst einmal versuchen, das mit der ersten Klausel, dieses Ziel zu beweisen. Wenn das aber fehlschlägt, dann wird Prolog die zweite Klausel probieren, versuchen. Und wenn da wiederum Kind von Kx gelingt, dann wird Prolog das Prädikat Nachkomme noch einmal, wie man sagt, rekursiv aufrufen, also geschachtelt aufrufen. Und dabei sind wiederum zwei Klauseln, diese zwei Klauseln für Nachkomme, also kommen in Frage. Und das Ganze kann irgendwie beliebig tief geschachtelt sein. Es könnte sogar so sein, dass das gar nicht terminiert, also dass das Programm ewig läuft, weil das Prädikat Nachkomme immer wieder versucht, sich selbst aufzurufen. In diesem Fall ist es nicht so, aber in anderen Beispielen kann so etwas passieren.